war so happy in dem Job, aber die Stimme, die wurde immer lauter. Und immer lauter. Und dann weißt du, okay, anscheinend will ich doch nochmal gründen.
Also was hat sie genau gesagt, diese Stimme?
Gründe ein Unternehmen.
Willkommen beim Career Club, dem Podcast, der inspirierende Geschichten über mutige Entscheidungen, spannende Karrieren und berufliche Neuanfänge erzählt. Mein Name ist Julia Carstens und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam Menschen kennenzulernen, die ihren ganz eigenen Weg gegangen sind. Egal, ob du dich gerade beruflich neu orientierst, eine Veränderung suchst oder einfach Lust hast, dich von außergewöhnlichen Lebensläufen inspirieren zu lassen. Hier findest du Motivation, praktische Tipps und jede Menge spannende Einblicke. Lass uns zusammen herausfinden, was möglich ist, wenn man den Mut hat, seinen Weg zu folgen. Schön, dass du dabei bist.
Hey und willkommen zu einer weiteren Folge im Career Club. Heute habe ich wieder einen Gast, der nicht nur unternehmerisch denkt, sondern auch bereit ist, große Risiken einzugehen, um seine Vision zu verwirklichen. Max Schön. Max hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ist dann nach Vancouver gezogen und hat dort an einer App gearbeitet, die die Medikamentenverteilung in Altersheimen unterstützt hat. Zurück in Deutschland machte er Karriere in der Wirtschaft, arbeitete für einen Investor und unterstützte Unternehmen dabei, ihre Vertriebsteams erfolgreich aufzubauen. Doch anstatt sich mit einer klassischen Karriere zufrieden zu geben, hat Max alles auf eine Karte gesetzt und seine eigene Firma gegründet, Nalo-Gummibärchen. Eine Marke für zuckerfreie Süßigkeiten. Für diesen Traum hat er sogar seine teure Neubauwohnung aufgegeben und ist wieder in eine WG gezogen. Ein Schritt, der zeigt, wie sehr er an einer guten Idee glaubt. Heute sprechen wir darüber, wie er seinen Weg gefunden hat und welche Erkenntnisse ihn dorthin gebracht haben, wo er heute steht. Eine inspirierende Story über Mut, Veränderung und Unternehmergeist. Also bleib dran, es lohnt sich. Max, herzlich willkommen im Career Club. Schön, dass du da bist.
Aloha. Sag mal, darf ich dich was fragen, bevor du mich Sachen fragst?
Ja, total gerne.
Und zwar, ich finde das Konzept von deinem Podcast mega. Wie bist du drauf gekommen? Wen willst du damit erreichen?
Ich möchte vor allen Dingen Menschen damit erreichen, die sich auch beruflich gerade vielleicht neu orientieren möchten, eine Inspiration suchen oder einfach Motivation oder spannende Geschichten hören möchten. Weißt du, Max, mir ist es vor allen Dingen ganz wichtig, dass die echten Geschichten erzählt werden, weil häufig hört man nur die Erfolgsgeschichte am Ende und nicht die kleinen Schritte am Anfang, die Zweifel, die Herausforderungen, vor denen man steht. Und ja, ich möchte einfach mal richtig ehrlich mit jemandem reden, der viele berufliche Erfahrungen gemacht hat, vielleicht auch Umwege gegangen ist, vor Herausforderungen stand. Und ich kann mir vorstellen, dass es hilft, anderen Menschen auch über die Grenzen zu gehen und eine Hilfestellung sein kann.
Ja, finde ich super spannend. Ich habe auch ganz fleißig immer Podcasts gehört, aber ich habe mich immer genau das gefragt, auch jetzt so in den ersten Monaten der Gründung so, ey, davon hat echt noch keiner erzählt, wie anstrengend das da am Anfang ist. Und nee, deswegen finde ich ein super, super Format,
um hier zu sein. Danke, ich freue mich auch. Max, und zwar, wenn man so deinen Lebenslauf hört, klingt das wirklich alles wie ein Abenteuer. Und vielleicht fängst du mal ganz, ganz vorne an. Wie ist das alles begonnen? Du hast deinen Schulabschluss gemacht und dann, wie ging es weiter? Du hast
Party gemacht, kam noch in den Genuss vom Zivildienst und dann wusste ich eigentlich gar nicht so recht, was als nächstes. Aber ich mochte Computer, deswegen Wirtschaftsingenieurwesen. Und dann habe ich zu viel OC California geguckt und wollte unbedingt nach Westamerika.
Hm, kann ich verstehen.
Und bin dann nach Vancouver gezogen nach dem Studium.
Hast du gesagt, okay, ich ziehe jetzt einfach erstmal hin? Wie war das in einem Work-and-Travel-Format oder?
Genau, während des Studiums hatte ich ein Praktikum dort gemacht und fand das so genial da und auch so der Entrepreneur-Spirit, dass ich gesagt habe, okay, da will ich als erstes direkt nach meinem Studium hin.
Okay, cool. Dann hast du dir da Wohnung gesucht und bist hingeflogen oder wie war der Start? Hattest du irgendwie Savings, mit denen du das auch ermöglichen konntest oder hast du dort die Jobs gesucht?
Genau, ne, ich hatte vorher ein Jobangebot schon, bin dann ein bisschen in Ohnmacht gefallen, was das kostet, in so einer Downtown zu leben. Mhm. Hab dann wie Harry Potter in einer Abstellkammer gewohnt. Okay. Also das hatten die sich da ganz schlau ausgedacht. Und zwar statt eine ganze Mietwohnung zu mieten, haben sie die Zimmer aufgeteilt. Einer kriegt das Schlafzimmer, einer das Arbeitszimmer und einer kriegt halt die Harry Potter Kammer.
Okay.
Und so stemmt man dann halt zu dritt eine Miete von 2000 und ich habe dann 600 für die Harry Potter Kammer gezahlt.
Okay.
Aber war dafür in einem richtig coolen Tower im 20. Stock.
Ja.
Wir hatten ein Gym, ein Barbecue auf dem Dach und ja, so konnte man das Downtown-Feeling trotzdem bekommen.
Ah, sehr cool. Und du hattest aus Deutschland dich rausbeworben schon oder wie bist du da vorgegangen?
Netzwerk erstmal. Ich habe ganz schräg dann in der Apotheke angefangen, was so gar nichts mit meinem Studium zu tun hatte. Und ich meinte dann zu dem Typen, dem die Apotheke gehört, vielen Dank, dass du mir die Chance gibst. Das war ein Kumpel von meinem Onkel. Aber ich kann auch sonst noch ein bisschen andere Sachen. Er so, ja, was kannst du denn? Ich so, ja, ich programmieren zum Beispiel. Er so, cool, da habe ich ein Projekt.
Ja.
Also manchmal weiß man nicht, wohin die Reise führt. Einfach machen und mal gucken, was draus wird.
Ja, spannend. Und so bist du auch zu dem Startup, die App gegründet haben. Vielleicht erzählst du da mal, was war das eigentlich genau?
Mein Businesspartner hatte halt eine Apotheke oder mehrere Apotheken, die Altersheime beliefert haben.
Mhm.
Und die Krankenschwestern im Altersheim hatten immer das Problem, dass die nicht wussten, welches Medikament jetzt zu welcher Uhrzeit wohin muss. Und da waren wir die Ersten, die das dann auf Smartphones angeboten haben. Also wir hatten eine Schnittstelle und die konnte sagen, 8 Uhr morgens zu Claudia, das und das Medikament.
Ach okay, und das haben dann die Altersheime quasi eingekauft und so hatten die dann vor Ort in den ganzen vielen verschiedenen Altersheimen, das waren dann die Kunden. War das staatlich oder was? Es war privat, ne?
Genau, so die Theorie. Okay. Wir haben alle Fehler gemacht, die man machen kann.
Das heißt?
Den größten Fehler, den man machen kann, ist zu denken, man wüsste selber, wie das Produkt funktioniert. Mein Businesspartner meint, ich bin 20 Jahre in dem Business, ich weiß genau, was die Krankenschwestern brauchen. Wusste er auch, aber aus seiner Perspektive. Und als wir dann den Rollout gemacht haben, haben die Krankenschwestern gesagt, und wo tue ich den Bluthochdruck hin? Wo gebe ich das ein? Wo mache ich mir Projektaufgaben rein? Ja. Das hat alles gefehlt.
Und das hat auch dazu geführt, dass das Produkt dann nicht erfolgreich war, oder?
Also das war vielschichtiger. Wir haben viele andere Probleme noch gehabt. Und das Produkt war tatsächlich noch länger in Use, aber wir sind dann rausgegangen.
Okay, und ihr habt es dann weiterverkauft? Oder
genau, verkauft ist übertrieben. Also okay. Ich glaube nicht, dass wir unsere Ausgaben wieder drin hatten. Und das war auch das erste Mal, wo ich einen größeren Rückschlag im Leben hatte und glaube ich, kurz sehr auch ein bisschen depressiv war.
Ach, wirklich?
Ja, also würde ich schon sagen, ich kam nicht aus dem Bett raus. Ich habe sonst immer das Problem, dass ich nicht schlafen kann. Da habe ich den ganzen Tag geschlafen, richtig doll Motivationsprobleme, kam nicht auf gute Laune. Und ja, das war krass, mal sowas mitzumachen.
Von welcher Zeit reden wir hier? Wie lange war es von der Entwicklung, von deiner Zeit, sag ich mal, von deinem Start in Vancouver bis Übertrag oder?
Also ich habe 2 Jahre Berufsleben nach dem Studium gehabt. Dann haben wir die Gründung gemacht und das ging ein Jahr lang mehr oder weniger gut. Und dann kam der Rückschlag. Und ich habe mich dann aber zum Glück nach 3 Monaten berappeln können.
Aber was waren deine Gedanken, als du sagst, du bist in so ein Loch gefallen? Was war eigentlich das, was dich so, ja, so nachhaltig runtergezogen hat?
Richtig gute Frage. Also ich glaube, wenn man sich selbstständig macht, kann man keinem anderen das in die Schuhe schieben, wenn es nicht funktioniert. Auch wenn ich jetzt sagen kann, hey, mein Businesspartner hat sich das ausgedacht, dass wir das so und so programmieren. Es war auch meine Schuld, dass ich das nicht doller hinterfragt habe. Ja, das war Scheitern für mich. Und mir das einzugestehen, aber es war ja gar nicht schlimm. Es ist ja gar nichts passiert. Und das war dann auch das Schöne, so das Leben geht weiter.
Ja.
Und ist doch okay. Und ja, dann, als ich mir das so eingestanden habe und es auch okay ist, aber das Leben geht weiter, es ist nichts Schlimmes passiert. Ich habe total viel gelernt, was mir jetzt auch in meiner jetzigen Gründung hilft. Und ja, dann habe ich weitergemacht.
Und hast du dann in Vancouver weitergemacht oder hast du gesagt, oh, jetzt reicht es mir hier, jetzt möchte ich wieder zurück?
Nee, ich dachte auch immer, ich bleibe nur 2 Jahre in Vancouver. Am Ende sind 3x2 Jahre draus geworden.
Okay.
Ich wollte dann sofort mich in die nächste Gründung schmeißen und dann meinte mein Vater, der auch Unternehmer ist, Mensch, such dir doch mal einfach einen normalen Job, ist doch okay. Macht doch Spaß. Ich so, okay. Und dann habe ich mir einen normalen Job gesucht. Bin auch mal durch diese Phase gegangen, sich zu bewerben, wenn man noch nicht so viel auf dem Resümee hatte. Ich war in einem Startup 2 Jahre, das keiner kannte. Und danach habe ich selber eins gegründet. Also auf meinem Resümee stand eigentlich so richtig gar nichts.
Ja.
Und das war, finde ich, auch ganz schön herausfordernd. Habe ich jetzt von vielen gehört, die sowas mal durchgemacht haben. So eine Bewerbungsphase mit vielen Ablehnungen und sowas. Aber je mehr man dann kämpft, desto toller wird's irgendwie dann, wenn man dann wirklich was bekommt. Und ich habe einen total tollen Job bekommen, den ich total gerne gemacht habe.
Welchen Job hast du denn bekommen? Was hast du denn gemacht?
Ich war Technical Sales Engineer, also ich habe das Vertriebsteam einer Softwarefirma unterstützt. Und zwar hat die Softwarefirma eine App, für die man fürs Parken zahlt. Das haben wir hier in Hamburg auch mit EasyPark. Und da drüben hieß es Pay by Phone in Vancouver.
Ach so, okay.
Genau. Und dann, ja, dadurch, dass man ja doch ein bisschen was schon mitbringt, ging es dann auch steil bergauf. Also nach 3 Monaten meine erste Beförderung, dann war ich selber Vertriebler und bin rumgeflogen durch den Nordwesten, 40 Mal, glaube ich, über die Grenze nach Amerika Ein Jahr später habe ich dann sogar schon ein kleines Team bekommen. Also richtig cool.
Cool. Auch wieder irgendwie dann auf so einen Erfolgskurs gekommen, ne? Ja. Was einem wahrscheinlich auch ja wieder so ein bisschen, ja, einem so einen Push gegeben hat, so eine Bestätigung irgendwie, oder?
Genau. Und es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich dachte immer, oh, ich muss gründen, damit Spaß macht. Nö, ein normaler Job kann auch verdammt viel Spaß machen.
Ich fand das gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, du wolltest eigentlich wieder gründen und dann hat dein Vater, der auch Unternehmer ist, gesagt, vielleicht bewirb dich doch einfach mal und mach mal einen anderen Job. War das für dich so eine Erleichterung? War das vielleicht auch, dass du immer gründen wolltest, dass du sagst, hey, ich möchte das irgendwie auch gerne machen, um vielleicht auch meinen Eltern zu zeigen, hey, ich kann hier meine eigene Unternehmung gründen und das auch erfolgreich?
Nee, das bei mir nicht. Also mein Vater wollte nie, dass ich gründe, glaube ich. Okay. Mittlerweile findet er es auch ganz cool, aber nee, das war irgendwie immer eine Stimme in mir und das ist auch lustig, dass dann, ich war so happy in dem Job, aber die Stimme, die wurde immer lauter und immer lauter und dann weiß ich, okay, anscheinend will ich doch nochmal gründen.
Also was hat sie genau gesagt, diese Stimme?
Gründe ein Unternehmen.
Und war es für dich immer, hey, ich möchte ein Unternehmen gründen und die Sache, das Produkt ist mir noch gar nicht so wichtig oder wie war dieses Gefühl?
Finde ich eine super Frage. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Unternehmern. Eine, die findet ein Produkt mega und brennt für das Produkt und dadurch entsteht dann irgendwie auch eine Unternehmung. Und die andere Art von Unternehmer ist gerne Unternehmer und mag gern Business und verkaufen. Und ich glaube, ich bin eher Letzteres, aber du verwendest so viel deiner Zeit darauf, dass es besser auch was ist, für das du ein bisschen brennst.
Ja, glaube ich. Und du warst ja dann in Vancouver happy und erfolgreich. Die Stimme wurde immer lauter und dann bist du nach Deutschland wieder.
Genau, dann bin ich nach Deutschland und ich hatte aber keine konkrete Business-Idee. Deswegen bin ich zu einem Investor gegangen und dachte, okay, da habe ich mit so vielen verschiedenen Firmen Kontakt, da werde ich schon meine nächste Business-Idee finden.
Ja.
Ja, habe ich nicht. Also ich hatte viele Ideen und ich finde immer gut, wenn man Ideen so ein bisschen testet, bevor man loslegt. Borde ich da 3-4 Tage mal rein, spreche mit Leuten, stelle das Konzept vor und dann nach so ein paar Tagen kriegt man eigentlich auch schon ganz gut raus, was wird schwer und sind Leute begeistert oder sagen die so, ja, so aus Nettigkeit so, ja, coole Idee. Oder sind die wirklich so, okay, krass, also das würde ich auch auf jeden Fall kaufen.
Okay, und das war wirklich, du hattest Ideen und hast das im Freundeskreis oder hast du Recherche betrieben, wie war da immer so der Vorgang?
Genau, also zum Beispiel bei der jetzigen Idee, die ich verfolge, bin ich dann kurzerhand auf die Süßwarenmesse gefahren.
Ja.
Also ich habe mich jetzt mit zuckerfreien Hochgummis da selbstständig gemacht und bin auf die Süßwarenmesse gefahren und habe mich da umgeguckt, gibt's was in die Richtung, alles was so in die Richtung ging, die Leute befragt und es ist immer irre, wie viele Antworten man findet, wenn man die Leute einfach fragt. Also jeder spricht ja mit einem und will einem auch irgendwie helfen. Das ist cool.
Ja, man muss nur Offenheit wahrscheinlich mitbringen und irgendwie auf die Leute auch zugehen, richtig?
Mhm.
Erzähl mir mal, wie kam denn jetzt genau die Idee dann von Nalu?
Mhm. Ja, ich bin Naschkatze und zwar ganz schön extrem. Alle, die mich kennen, wissen, dass wie extrem das bei mir ist. Also, na gut, das kennen wir auch alle, wenn eine offene Packung Gummibärchen ist, dass man so oft zurück in die Speisekammer geht, bis die ganze Packung leer ist. Und ich habe während Corona einen Ernährungswechsel durchgemacht. Ich sah nicht immer so aus und hatte auch nicht immer so gute Blutwerte tatsächlich. Habe einen Ernährungswechsel durchgemacht, aber habe das nicht durch Verzicht hinbekommen. Also ich habe es durch gesündere Alternativen hinbekommen. Und mittlerweile haben wir ja, also die Getränkeindustrie hat ja so tolle, alles gibt's ja jetzt im Zero-Format, hinbekommen. Aber irgendwie im Süßwarenbereich, vor allem bei Gummibärchen, da gibt's hier noch nichts.
Okay. Also wirklich so gar nicht. Also es gibt hier zum Beispiel, ich dachte immer so ein bisschen, die aus der Apotheke oder so sind relativ gesund oder auch mit wenig Zucker. Das ist nicht so?
Zuckerfreie Fruchtgummis gibt es nicht im Lebensmitteleinzelhandel, sondern gibt es in der Apotheke. Und der Grund dafür ist, das steht auch vorne drauf, nicht mehr als 5 Stück essen, sonst kann es abführend wirken. Und jeder, der das mal ausprobiert hat, weiß, das stimmt leider. Genau, und da dachten wir, das kommt uns nicht in die Tüte.
Okay.
Und haben selbst dann das Rezept entwickelt.
Ich frage mich immer, wie das dann genau abgelaufen ist. Du hattest dann die Idee, die kam gut an, warst auf der Süßwarenmesse, hattest irgendwie gesehen, dass du da auch ja auf eine positive Resonanz stößt und vielleicht auch Tipps und hast dann einen Markt gesehen.
Also bei sowas, wenn ich da einmal einhaken darf, Es gibt immer einen guten Grund, warum das noch keiner gemacht hat. Wir sind 7 Milliarden Leute auf diesem Planeten und viele Leute haben Lust und gute Ideen. Wenn es etwas noch nicht gibt, gibt es dafür oft einen sehr guten Grund. Und in diesem Fall ist der Grund, dass bisher in Europa mit einem bestimmten Süßstoff gesüßt wird, der halt nicht so gut verträglich ist. Aber alle Alternativen sind sehr teuer. Sprich, bei meinem Business Case muss ich mit meiner Verpackungsgröße runtergehen und mit meinem Preis hochgehen. Und deswegen hat es keiner von den Großen gemacht, KTS Haribo, weil das wäre ja komisch, wenn die noch eine ungesunde Sorte, eine so gesunde Sorte, das ist schon mal komisch, und dann eine ist noch kleiner im Format und höher bepreist.
Okay.
Und deswegen dachte ich, hey, das ist ja ein super Thema für ein Startup.
Ja, und dann? Wie bist du dann vorgegangen? Also dann hast du gesagt, okay, jetzt habe ich die Idee, jetzt schreibe ich mir erstmal einen Businessplan.
Genau, das kann ich auch empfehlen. Businessplan, weiß ich jetzt nicht, ob man da 30 Seiten Businessplan, aber mal so ungefähr, wie man es angehen würde. Und dann kristallisieren sich schon oft so die ersten Probleme raus, was so die großen Probleme wären. In meinem Fall war es zum Beispiel die Herstellung. Das Rezept gab es in Europa noch nicht. Und ja, ich musste also Produktentwicklung machen. Und ich weiß nicht, ob ich das empfehlen kann.
Weil da so viele Hürden sind?
Weil das so lange dauert. Also da musste ich richtig Zeit mitbringen und natürlich musst du das auch vorfinanzieren und du musst dann erstmal entwickeln. Und dann im nächsten Schritt dachte ich, okay, wow. Ich weiß noch, wie die ersten Gummibärchen des finalen Rezepts angekommen sind und meine Freundin und ich reißen das Paket auf, probieren die verschiedenen Samples und dann war eins dabei und das war der Hammer und wir gucken uns an so, okay, jetzt geht's los.
Ach, wie cool.
Und dann hat es noch ein Jahr gedauert.
Hattet ihr da schon auch das Branding? Habt ihr das alles da nebenher aufgebaut?
Genau, das kann man gut nebenher machen,
ja.
Aber dann brauchst du einen Hersteller. Und wenn du etwas hast, was noch nie jemand hergestellt hat, dann hast du auch ein Problem, weil der Hersteller hat seinen Maschinenpark optimiert für, in Gummibärchen sind immer die gleichen 8 Zutaten drin und die sind bei uns nicht drin. Und dann müssen da irgendwelche Tüten aufgerissen werden, in den Tank reingeschüttet werden, manuell oder sowas.
Ja.
Da muss man erstmal einen Hersteller überzeugen, dass das die Arbeit wert ist und für ihn auch ein Invest ist, mal neu umzudenken und sowas.
Ja.
Genau, das war dann das zweite große Arbeitspaket.
Und habt ihr dann auch mehrere Hersteller, seid ihr angegangen, seid da ins Gespräch gegangen und wie habt ihr sie überzeugen können?
Genau, das war eine sehr lange Excel-Liste. Die habe ich alle angeschrieben, alle angerufen, dann irgendwie bei 20 gepitcht. Und dann am Ende hat einer gesagt, ich finde das Konzept überzeugend, wir geben euch eine Chance.
Okay, und was ist in diesem Jahr dann noch passiert von, hey, wir haben den ersten Gummibärchen, der uns auch irgendwie selbst überzeugt hat, in der Hand bis, okay, wir können jetzt in den Vertrieb gehen.
Ich komme aus der Softwareindustrie und da macht man gerne Produkte, die beim Kunden reifen. Wir nennen das Bananenprodukte. Sprich, wir machen große Versprechungen und dann beim Kunden programmiert man dann erst die Tools, die sie dann wirklich brauchen.
Okay.
Bei einem Lebensmittel ist das genau andersrum. Das kannst du nicht machen. Du musst genau alles, was du auf dieser Packung siehst, zum Beispiel das Vegan-Label, das musst du vorher beantragen. Du musst die Nährstofftabelle, du musst vorher Tests machen. Okay, wie viel Zucker habe ich denn jetzt letztendlich drin, auch nach Langzeitlagertest? Viele, 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 viele Dinge, die du final haben musst, bevor es ist ein finales Produkt. Also das Konzept kannte ich einfach so noch nicht. Also vielleicht ist es für einige ganz offensichtlich, aber für mich war das, wow, es muss alles fertig und perfekt sein, bevor es losgehen kann.
Okay, das war wahrscheinlich auch eine gewisse, Dokumentenschlacht von Einreichen und Beantragen. Die Prozedur war wahrscheinlich.
Ja, aber den größten Nervenkitzel fand ich dann zu warten, bis der Hersteller sagt, okay, jetzt geht's los.
Okay.
Da haben wir am ungeduldigsten gewartet, aber dann war es soweit, das Datum stand und dann hatte ich auch mir so ähnliche Tüten fertig gemacht und dann wusste ich, okay, in einem Monat habe ich Produkt, sogar sehr viel Produkt, man hat da bestimmte Mindestabnahmemengen und dann habe ich angefangen, Vertrieb zu machen.
Okay, also du wusstest, okay, dann geht's an den Start, dann bis dann habe ich und dann hast du aber auch schon direkt mit dem Vertrieb angefangen.
In jeder anderen Unternehmung hätte ich das vorher schon gemacht. Ich hätte versucht, mein Produkt vorher schon zu verkaufen. Hier war ich mir aber sicher, dass zumindest der Einzelhandel wahrscheinlich ja sagen würde, weil in Nordamerika gibt es das, was ich mache, schon seit 10 Jahren. Und hier in Europa hat sich irgendwie noch keiner getraut.
Okay. und du wolltest alle Siegel und sowas schon haben im Lebensmittelbereich, dass du dann rausgehst, weil du sagst, hey, sonst hätte ich früher angefangen mit dem Vertrieb? Oder was war genau am Ende der Grund?
Mir hat der Hersteller gesagt, dass er mir keine Tüten fertig machen kann, die so ähnlich aussehen. Und manchmal habe ich die Tendenz, daran zu glauben, was andere Leute mir sagen, vor allem wenn sie Autoritätsperson ist.
Ja.
Letztendlich hat sich herausgestellt, das stimmt gar nicht. Und dann konnten sie doch eine Tüte im Monat vorher fertig machen. Also an alle, die zuhören, auch wenn jemand mit Autorität, der eigentlich sehr viel Ahnung hat von dem, was er tut, euch sagt, das geht nicht, es geht immer irgendwie.
Okay.
Genau. Und dann hatte ich aber diese Tüten, die so ähnlich aussahen wie mein finales Produkt. Und dann bin ich losgetingelt von Edeka zu Edeka.
Ah, okay. Aber du gehst ja nicht in den Edeka-Markt rein.
Doch, muss man leider.
Okay. Ja, ist es so? Ich dachte, Es gibt wie so Headquarter oder
genau.
So Sammelstellen.
Also, es gibt
oder
zwei Wege. Den Weg mit viel Geld. Da gehst du zu Edeka Nord oder Zentrale, klopfst an, sagst, ich würde gern Millionchen zahlen, um hier gelistet zu werden. Oder es gibt den Weg mit wenig Geld, wo du tatsächlich von Edeka zu Edeka gehst und sagst, hey, das ist mein Produkt und würde mir eine Chance geben.
Ach, okay.
Und das ist dann ohne Zentrallistung, sondern du lieferst die direkt oder über einen Großhändler.
Ja, ich finde das gerade irgendwie total Wahnsinn, dass du dann wirklich in die Edekas reingelaufen bist und gesagt hast, okay, wer ist eigentlich der richtige Ansprechpartner?
Ja.
Also du gehst genau. In den Markt rein und sagst, hey, ich habe hier ein Produkt oder...
Genau, also wenn man sich da reintraut, beim ersten Mal habe ich mich nicht reingetraut, da habe ich 3 Runden um den Block gedreht, dann meine Freundin angerufen und gesagt, ich schaffe das nicht. Ich habe schon viel Vertrieb gemacht in meinem Leben, aber da war immer so ein Interesse da vom Kunden, der hat sich irgendwie gemeldet, eine E-Mail-Adresse dagelassen, wollte was von dir und du hast ihm erklärt, was dein Produkt alles Tolles kann. Und da kommst du ungefragt in den Laden rein, fragst nach dem Marktleiter, präsentierst dein Produkt und du hast dafür oft nicht weniger als eine Minute Zeit.
Okay. Und dann wird man wahrscheinlich auch von Mal zu Mal besser und irgendwie weiß dann, was gefordert ist. Oder wie war das dann? Wie war die Entwicklung
da? Also ich kann da empfehlen, sich Hilfe zu holen. Ich habe mir bisher zweimal coachingmäßig Hilfe geholt.
Okay.
Einmal bei der Marketingpositionierung und einmal im Verkauf. Und da wurde mir dann erklärt, wer ist meine Ansprechperson. Da sind wir mal so ein Gespräch durchgegangen, weil ich hatte mal einmal so ein Gespräch ohne dem Training gemacht. Und das war wirklich das blanke Grauen und... Da erinnere ich mich immer noch gerne nicht dran. Das läuft nämlich ganz, ganz anders. Zack, zack im Einzelhandel. Die Leute haben so viel zu tun.
Ja.
Unglaublich. Und dass sie dann trotzdem noch eine Minute für dich finden, für jemanden, der ungefragt in ihr eigenes Zuhause kommt, finde ich klasse.
Und das ist so ein Verkaufsgespräch-Coaching, oder?
Genau, da war jemand, der macht das schon ganz lange und hat mir einfach mal erzählt, wie das ging, was für ihn funktioniert. Genau.
Ja, spannend. Du hattest ja eine Position vorher, wo du auch einen guten Verdienst hattest.
Mhm.
War das eine große Umstellung für dich? Was musstest du umstellen? Weil ich meine, häufig wachsen die Fixkosten ja auch irgendwie mit den Positionen mit. Ja, gab es da Veränderungen für dich?
Ja, komplett. Also das war die erste Entscheidung, dass ich aus meiner schicken Neubauwohnung ausziehe und wieder in eine WG ziehe. Einfach meinen Lifestyle ein bisschen runter, nicht mehr so viel essen gehen. Und das fiel mir leichter, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Also ich glaube, dieses Sprichwort, Geld macht nicht glücklich, stimmt. Aber es stimmt auch nicht, Geld zu haben, macht auch nicht unglücklich. Also das war, glaube ich, der einfachste Teil von der ganzen Gründungsgeschichte her jetzt.
Okay.
Ja.
Ja, wow. Und wie warst du im Umkreis? Also Familie, Freunde?
Mega.
Haben die, ja.
Also jeder hilft einem, ist ja unglaublich. Also das hat mich wirklich überrascht, wie sehr mir alle Leute helfen. Ich habe zum Beispiel auch mal bei einem Gummibärchen-Maschinenhersteller angerufen, hat sich jemand am Telefon für mich eine Stunde Zeit genommen. Also mir die Welt zu erklären. Wirklich jeder hilft dir, wenn du dich traust, auch zu fragen, dass du Hilfe brauchst.
Ja, schön zu hören. Also das gibt einem wahrscheinlich auch richtig Rückenwind, ne?
Ja.
Magst du vielleicht nochmal erzählen, habt ihr eigentlich einen Investor drin? Wie finanziert ihr das Ganze?
Also derzeit habe ich mir ein größeres Darlehen genommen und dann habe ich noch 2 Freunde, die investieren über ein Wandeldarlehen. Weißt du, was das ist?
Nee, erzähl mal.
Genau, also die haben zum Beispiel, sagen wir mal, 10.000 Euro investiert und dann bei einem Wandeldarlehen setzt man am Anfang noch nicht fest, wie viel das von meiner Firma ist. Also wenn ich sagen würde, okay, gibst mir 10.000 Euro, kriegst 1% von meiner Firma, dann ist meine Firma 1 Million Euro wert, aber die Firma ist gar nichts wert. Das war nur eine Idee in meinem Kopf damals. Sondern man verschiebt dann die Bewertung auf einen späteren Zeitpunkt. Und wenn ich jetzt einen Investor aufnehme und der sagt, okay, ich finde, dass die Firma zum jetzigen Zeitpunkt mit den Verkaufszahlen 1 Million Euro wert ist, dann wird gewandelt und dann steht fest, für die 10.000 Euro, die sie gegeben haben, bekommen sie 1% der Firma.
Okay. Und das geht dann so mit sozusagen.
Genau, und in dem Zeitpunkt wird das Darlehen umgewandelt, deswegen heißt es Wandeldarlehen und dann gehört den 1% der Firma und natürlich kriegen sie dadurch, dass sie so früh investiert haben, dann noch ein paar extra Prämien, mehr Prozente Sachen dazu, das vereinbart man dann in diesem Wandeldarlehen.
Gab es manchmal mittendrin Momente, wo du gedacht hast, ist das hier wirklich das Richtige? Bin ich hier auf dem richtigen Weg? Hattest du mal so richtig Zweifel und hast du auch manchmal immer noch so Tage, wo du denkst, oh, keine Ahnung, ob es das ist? Erzähl mal.
Ja, ich habe deine erste Podcast-Episode mit Tim gehört und der hat das ja verneint, dass er nie Zweifel hatte. Das fand ich total unglaublich, weil ja, vielleicht denke ich da mehr drüber nach. Vielleicht hatte ich auch zwischendrin mehr Zeit nachzudenken, weil es nicht Schlag auf Schlag ging, sondern ich auch zeitweise mal auf den Hersteller dann bangen musste, okay, kommt jetzt das Datum, wann die ersten Nalus kommen? Also ich hatte definitiv Phasen dabei, wo ich auch gezweifelt habe.
Und wie hast du die überwunden?
Ich bin großer Fan von Tony Robbins. Den kennt man hier in Europa nicht so, aber in Amerika ist er sehr bekannt. Und
vielleicht erzählst du mal kurz.
Ja, das ist ein Persönlichkeitscoach und der empfiehlt, sich morgens zu prime. Und prime heißt, Gutes anzuziehen. Also wie läuft das ab? Man setzt sich 10 Minuten hin, macht sich gute Gedanken. Was habe ich schon erreicht? Was will ich noch erreichen? Und denkt an seine lieben Mitmenschen. Und dann startet man ganz anders an den Tag und zieht auch was Positives an. Weil es passiert immer irgendwas im Tag und man kann es positiv oder negativ bewerten. Dann sollte man es lieber positiv und dann baut man auf das Positive wieder auf. Also das hat mir sehr geholfen und hilft mir auch immer noch sehr.
Und das machst du auch gerade, wenn du irgendwie wieder einen Downer hast, dass du dich da nochmal richtig drauf fokussierst. Weil manchmal verschwimmt es dann ja irgendwie so, ne? Wenn man so sich so eine Routine baut, okay, hey, ich möchte mir morgens diese Gedanken machen, ich möchte irgendwie jede Entscheidung auch positiv sehen oder jedes Ereignis, was mir entgegenkommt, so bewerten. Das verschwimmt ja manchmal und fällt dann doch irgendwie schwierig, gerade wenn vielleicht ein Kunde mal abgesagt hat oder irgendwas nicht so funktioniert.
Ja, kannst du in meine Seele schauen. Das ist nämlich gestern passiert. Okay. Und mir hilft da total dann einfach mal raus. Und dann muss man mal was anderes machen. Und dann nach einer Stunde ist auch irgendwie alles, wenn man was gemacht hat, was einem Spaß macht oder Freunde gesehen hat, die lieb sind, dann ist doch eigentlich wieder alles in Ordnung. Ja.
Ja. Schön. Ich finde es mal toll zu hören, wenn man auch so eine Freundin und Familie hat, die einfach so dahinter stehen. Es gibt einem natürlich immer viel Halt.
Ja, finde ich nach wie vor unglaublich, wie viel Halt da kommt. Also irgendwie hatte ich vorgestern ein Video gepostet und plötzlich hat das 5000 Views. Ich so, hä, ist das viral gegangen? Jein. Also ich bin dann durch meine Stories gegangen und alle meine Freunde und Familie haben das dann repostet. Total super.
Ach, cool. Ja, ja, schön. Erzähl mir jetzt mal, wie sieht's aus? Wie geht's weiter mit Nalu?
Ja, wie sieht's aus? Wir sind in den ersten 25 Läden, Edeka und Rewe Läden.
Okay, Glückwunsch.
Dankeschön. Und ja, die Leute scheinen das Konzept zu mögen und interessiert dran zu sein. Dennis, der hier uns den Ton aufgebaut hat, hat gesagt, dass er zufälligerweise vorgestern, da kannten wir uns noch gar nicht, hat er die ganz blind einfach gekauft an der Kasse. Das ist natürlich klasse. Und das freut mich und erleichtert mich auch sehr. Und ja, jetzt muss man über den nächsten Schritt nachdenken. Ich wollte jetzt noch erst einmal die Süßwarenmesse mitnehmen. Da waren wir in Köln letzte Woche. Das sind 4 riesige Etagen mit nur Süßwaren, ein absolutes Paradiesland.
Ja,
glaube ich. Letztendlich möchte ich, dass wir europaweit gesunde Fruchtgummis auf den Markt bringen.
Ja.
Und als nächsten Schritt auf der Zeitachse, wir machen einen Pop-Up-Stop. Jetzt hier in der Europapassage bei uns in Hamburg. Da seid ihr auch sehr herzlich willkommen, alle vorbeizuschauen ab April.
Sehr gern.
Und dann, ja klar, möchten wir unseren Vertrieb ausbauen und größere Einzelhandelsketten an Drogerien ansprechen.
Ja, spannend. Ich habe noch mal eine Frage. Jetzt, wo du gesagt hast, hey, wir sind jetzt schon in 25 Edekas und Rewe. Ist es nicht schwierig, überhaupt in die Verhandlungen mit solchen großen Märkten zu gehen?
Was meinst du mit großen Märkten? Weil zum Beispiel Edeka ist die Hälfte, gehört Einzelhändlern. Also zum Beispiel gibt's den Edeka Kraus, der gehört Herr Kraus.
Ja.
Und dann die andere Hälfte ist von der Zentrale sozusagen gemanagt.
Okay, das heißt also auch der Herr Kraus in dem Fall hat dann auch seine eigenen Verträge mit euch. Das ist dann nicht über die Zentrale gesteuert.
Ja, ich will es nicht unnötig kompliziert machen, aber in unserem Fall geht's über einen Großhändler.
Okay.
Aber du kannst dann jetzt irgendwann der nächste Schritt wäre, es einen Vertrag mit der Edeka Nord zu machen.
Okay.
Und dann gelten für alle Edeka Nord die gleichen Preise und werden durchs Zentrallager von Edeka beliefert.
Okay, aber da habt ihr vorab die fixe Preiskalkulation und das ist nicht so eine Verhandlungsschlacht oder sowas, so nicht, ne?
Genau, also vorher sind die Preise fix, die habe ich mit meinem Großhändler, der bietet dann wiederum zu einem bestimmten Preis das an die Edeka-Märkte und die machen dann ihre Spanne drauf. Deswegen sagt man auch unverbindliche Preisempfehlung. Ja, ich kann nur sagen, was meine Empfehlung ist. Letztendlich kostet dann eine Packung so viel, wie der Einzelhändler an Spanne machen möchte oder muss.
Ja, ich finde es immer irgendwie auch spannend, wie es dahinter aussieht.
Ja, total. Aber,
genau, können wir noch schauen. Max, ich würde dich nochmal ganz gerne fragen, wenn du jetzt einen Menschen vor dir hättest, der auch gerne vor der Entscheidung steht, soll ich gründen, soll ich nicht gründen, kannst du es empfehlen oder was würdest du dem gerne mit auf den Weg geben?
Ich würde gerne auf den Weg mitgeben. Das, was ich eingangs gesagt habe, prüft euren Business Case, macht da die Interviews, fahrt zu den Messen, redet mit den Leuten. Ihr werdet die großen Probleme relativ schnell rausfinden und dann müsst ihr für euch bewerten, könnt ihr die managen oder nicht. Dann rechnet mal aus, ungefähr wie viel ihr verkaufen wollt. Wenn man sowas Kleinteiliges macht, wie ich jetzt, also verkaufe ich eine Immobilie für 1 Million, mache davon Hälfte Gewinn, super. Verkaufe ich einen Kühlschrank für 10.000 Euro, muss ich davon 10 vielleicht verkaufen, kann davon leben. In meinem Fall mache ich vielleicht 30, 40, 50 Cent pro Tüte. Da muss man schon nicht nur einen LKW, sondern mehrere LKWs verkaufen. Deswegen einmal aufschreiben und sich das bewusst machen. Und als drittes, mein Lieblingsspruch, it's never a matter of resources, always a matter of resourcefulness. Man kriegt alles auch ohne Geld gelöst. Entweder man ruft den Maschinenhersteller an und fragt den aus oder ich brauchte mal die Schildkröte als 3D-Model. Da habe ich meinen Zahnarzt gefragt, ob er das als 3D-Zahnarztimplantat ausdrucken kann. Also
wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dann den Zahnarzt zu fragen?
Wir hatten über 3D-Drucker geredet und ich meinte, ich brauche eigentlich auch gerade einen.
Okay.
Ja, dann hat er mir das angeboten. Ich habe einen ziemlich coolen Zahnarzt.
Aha. Sehr gut. Ja, da können wir auch im Hamburger Abendblatt von lesen, richtig?
Genau.
Ja, Max, vielen, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Es hat
mich
total gefreut. Ich wünsche dir mit Nalu viel, viel Erfolg weiterhin. Und ja, kann sie auch nur empfehlen. In den Shownotes schreibe ich auch nochmal den direkten Link zu Nalu, zu eurer Website. Und ja, Dankeschön.
Ich danke dir. Hat mir total viel Spaß gemacht und mach bitte weiter. Ich finde es ein super Konzept.
Ja, Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Career Club, der Podcast, der dir zeigt, wie vielfältig und inspirierend berufliche Wege sein können. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir neue Einblicke und Ideen gegeben, egal ob du selbst gerade vor einer Entscheidung stehst oder einfach nur Lust hattest, spannende Geschichten zu hören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst, eine Bewertung dalässt oder die Folge mit Freunden oder KollegInnen teilst, die davon profitieren können. Vielen Dank, dass du dabei warst und denk dran, dein Weg ist einzigartig, also trau dich, ihn zu gehen. Bis zum nächsten Mal im Career Club.